Deutschlandfunk, Büchermarkt. Am Mikrofon Hubert Winkels, schönen guten Tag. Was wir von Friedrich Hölderlin heute noch wissen, das sind vor allem Legenden, die sich um sein revolutionäres Engagement, seinen früh aufkommenden Wahnsinn und seine Verbindungen zum deutschen Idealismus ranken. Und einige wenige sprichwörtlich gewordene Gedichtzeilen, etwa sein »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch« aus der 15-strophigen Hymne Patmos. Oder »Was bleibet aber, stiften die Dichter« aus der 1803 entstandenen Hymne Andenken. Was aber bleibet von Hölderlins Vermächtnis im 21. Jahrhundert? Der Frage geht Rüdiger Safranski jetzt in einer klaren klassischen Biografie nach. Der Chefbiograf der deutschen Klassik führt seine Leser vom Milieu der schwäbischen Ehrbarkeit hinauf in Hölderlins antikes Götterreich. Dort holt ihn in einem neuen Buch der Schriftsteller Karl-Heinz Ott wieder ab und sieht sich an, wie sehr der rätselhafte Dichter einer heiligen Theokratie des Schönen das politische Denken des 20. Jahrhunderts mitgeformt hat. Beide Bücher erzählen nebenbei die Ideen- und Sozialgeschichte des nachkantianischen Zeitalters durch das Werk eines großen, bis heute nicht ganz verstandenen und wohl nie ganz zu dechiffrierenden Lyrikers. Katharina Teutsch stellt uns Safranskis Hölderlin als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vor, berücksichtigt aber auch mit großer Anerkennung Karl-Heinz Otts Buch Hölderlins Geister.
Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielte ich sicher und gut mit den Blumen des Hains, und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. O all ihr treuen, freundlichen Götter, dass ihr wüsstet, wie euch meine Seele geliebt! Zwar damals rief ich noch nicht euch mit Namen, auch ihr nanntet mich nie, wie die Menschen sich nennen, als kennten sie sich. Doch kannte ich euch besser, als ich je die Menschen gekannt. Ich verstand die Stille des Äthers, der Menschen Worte verstand ich nie. Mich erzog der Wohllaut des säuselnden Hains und lieben lernt ich unter den Blumen.
Kindheitserinnerung von Friedrich Hölderlin. Geboren 1770 in Laufen am Neckar, aufgewachsen im schwäbischen Nürtingen und gestorben im Zustand unzugänglicher Wirrnis in einem Tübinger Turmzimmer. Auch wenn es sich bei dem Gedicht »Im Arme der Götter wuchs ich groß« um nachträgliche Verklärung handeln mag, setzt Rüdiger Safranski sie an den Anfang seiner Biografie. Deutschlands Chefhagiograf, der bereits Goethe, Schiller, E.T.H. Hoffmann, Schopenhauer, Nietzsche und Heidegger ein Denkmal gesetzt hat und dessen Name deswegen auf dem Buchcover gleich groß über dem Hölderlins prangt, bringt damit alle Schlagworte auf einmal ins Spiel. Die freundlichen Götter, die Stille des Äthers, der Wohllaut und das Unverstandensein hier auf Erden. Der Menschen Worte verstand ich nie, sagt das lyrische Ich. Diese Formel soll zum Antrieb einer der schönsten, aber auch rätselhaftesten Dichtungen in deutscher Sprache werden. Und zu einer der irrwitzigsten Rezeptionsgeschichten im 20. Jahrhundert führen. Aber der Reihe nach. Über Hölderlin tummeln sich im kollektiven Unterbewusstsein vor allem Bilder des edlen Verrückten, der mit den Göttern der Antike auf Du und Du war und der in der Vita Activa tragisch scheiterte. Über 30 Jahre lebte der Solitär der deutschen Klassik tatsächlich allein in einem Turmzimmer. In geistiger Zerrüttung, über deren Echtheit allerdings immer wieder spekuliert wurde. Fakt ist, dass Hölderlin die zweite Hälfte seines Lebens keiner Lohnarbeit als Hauslehrer mehr nachging und bei der Familie eines lesenden Schreinermeisters Kost und Logis fand. Er hinterließ jede Menge teilweise kryptische Gedichte, einen Roman, ein Konvolut an Briefen. Daneben zahlreiche Legenden. Eine davon wurde von Pierre Berthaud vertreten. Der französische Literaturwissenschaftler hatte in den 1970er Jahren behauptet, Hölderlin habe seinen Wahnsinn nur vorgetäuscht. Zunächst, um der Verhaftung wegen jakobinischer Agitation in Deutschland zu entgehen, später, um seine Enttäuschung über die verpufften revolutionären Bemühungen zu kamuflieren. Aber auch, um sich zermürbt von der Erfolglosigkeit neben lebenden Ikonen wie Goethe und Schiller endlich in Ruhe seinem Götterreich widmen zu können. Nicht nur Rüdiger Safranski, sondern auch Karl-Heinz Ott, der ebenfalls dieser Tage ein Buch über Hölderlin veröffentlicht hat, begreift das als posthume Legendenbildung. Beide Bücher wollen sich nicht an ihrer beteiligen. So beginnt Safranskis Biografie ganz klassisch mit Herkunftsschilderungen. Interessant dabei ist das Milieu der schwäbischen Ehrbarkeit.
So nannte sich selbstbewusst die Elite des höheren Mittelstandes, bestehend hauptsächlich aus Beamten des Staates und der evangelischen Landeskirche. Frommer Lebenswandel, wenigstens äußerlich, war hier Pflicht. Man achtete untereinander streng darauf. Hier rekrutierte die Kirche ihren Nachwuchs, beaufsichtigt und finanziell gefördert vom Landesherrn. Man blieb gesellschaftlich unter sich, heiratete auch untereinander. So kam es zu weitverzweigten Verwandtschaftsbeziehungen im Milieu und so konnte man auf eine gemeinsame Geschichte zurückblicken. Die Hölderlins gehören zu dieser Ehrbarkeit, sogar auf besondere Weise, denn Hölderlins Mutter, eine Pfarrerstochter aus dem Zaubergäu, stammte ab von der sogenannten schwäbischen Geistesmutter Regina Bardilli. Über sie war Friedrich Hölderlin weitläufig verwandt mit Schelling, Hegel und Karl Friedrich Reinhardt, auch ein ehemaliger Stiftler, der es im vorrevolutionären Frankreich bis zum französischen Außenminister brachte.
Schnell wird klar, dass Hölderlin trotz Latein- und Klosterschule sowie einem Studium am erwähnten Tübinger Stift diese gemeinsame Milieugeschichte nicht fortsetzen will. Die Mutter sieht ihn in einer Pfarrerlaufbahn mit standesgemäßer Heirat. Hierfür hält sie sein väterliches Erbe zurück, das sie verwaltet. Doch Hölderlin hat schon damals andere Genealogien im Sinn. Zwar gilt er der Forschung durchaus als Mann der Frauen, allerdings eher als Nebenstundenliebhaber. Nichts, so weiß auch Safranski zu berichten, führt in verbindliche Gefilde. Schon damals sieht Hölderlin seine innigsten Verbindungen eher in der Götterwelt des vorphilosophischen Altertums als auf dem schwäbischen Heiratsmarkt. Der Konflikt zwischen einer Mutter, die, wie Karl-Heinz Ott meint, alles nicht will, was Hölderlin will, bleibt allerdings prägend für Hölderlins Weltverhältnis. Im Tübinger Stift erlebt der Zögling schließlich seine intellektuelle Initiation. Er trifft dort auf einen gewissen Friedrich Hegel sowie auf den 5 Jahre jüngeren Friedrich Schelling, ein Wunderkind, das schon mit 10 Lateinisch und Griechisch lesen kann und allein deshalb Hölderlins Interesse weckt. Gemeinsam werden die drei Tübinger Lichtgestalten eine Mythologie des vernünftigen Zeitalters entwickeln, deren Skript erst 1913 bei einer Auktion auftaucht und dann unter dem Titel »Das älteste Systemprogramm des deutschen Idealismus« Furore machen wird. Die Poesie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war, Lehrmeisterin der Menschheit, heißt es darin. Auch Hölderlins berühmte Verszeile »Was bleibet aber, stiften die Dichter« muss in diesem Kontext gelesen werden. Wie genau die neue Mythologie auszusehen hat, wird allerdings im Systemprogramm nicht ganz klar. Nur so viel wissen Hegel, Schelling und Hölderlin. Es soll wieder ein einigendes Band geben zwischen den Menschen, denn das hat sich in der bürgerlichen Welt gelockert. Ebenso die religiösen Verbindlichkeiten. Dichtung wird jetzt zum neuen Gottesdienst.
Oft höre ich deine Wehre rauschen, du Genius der Kühnen, und die Lust, den Wundern deines Heldenvolkes zu lauschen. Sie stärkt mir oft die lebensmüde Brust. Doch weilst du freundlicher um stille Laren, wo um die Majestät des Unsichtbaren ein edler Geist der Dichtung Schleier weht.
Am Tübinger Stift studieren die Freunde vor allem Kant, der die a priorische Spekulation über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit für beendet erklärte und damit der Metaphysik ihre Geschäftsgrundlage entzog. An die Stelle Gottes als oberste Rechtfertigungsinstanz tritt bei Kant das Subjekt. Ihm zeigen sich die Dinge nicht, wie sie an sich sein mögen, sondern wie sie sich darstellen, nach dem menschlichen Erkenntnisvermögen. Damit ist das Subjekt in all seiner Beschränktheit der neue Chef im Haus. Davon waren die jungen Wilden der zweiten Jahrhunderthälfte schwer beeindruckt. Auch die Literaten. Im boomenden Romangenre wurde seit Goethes Werther ein regelrechter Ich-Kult betrieben. Die Romantiker gingen noch einen Schritt weiter. Ihr Ansinnen war es, die Trennung zwischen Poesie und Leben möglichst ganz aufzuheben und auch das Alltägliche zu poetisieren bzw. zu romantisieren. Anders Hölderlin. Seine Tübinger Hymnen sprechen eine andere Sprache, ihr Ton ist elegisch, ihre Gegenstände sind abstrakt und vor allem ohne Lebensbezüge. Goethe hatte Hölderlin davor gewarnt, zu sehr zu pindarisieren. Trotz der für Hölderlin traumatischen Meisterschelte bleibt der hohe Ton aber sein Markenzeichen. Safranski macht damit deutlich, Hölderlin war kein Romantiker, obwohl auch die kräftig die Vergangenheit befragten. Doch auch ein Klassiker war er nicht, denn für ihn war die antike Götterwelt, in die er sogar Jesus Christus eingemeindete, kein allegorischer Code. Sie war ihm Heimatersatz. Der Mensch war mit Kant aus seinem Weltzusammenhang gerissen worden und metaphysisch unbehaust. Die Rettung für Hölderlin lag nicht in der Stärkung des kritischen Ichs, sondern in der pantheistisch verzauberten Vergangenheit, die er jetzt als neue Zukunft beschwor.
Dieses Ernstnehmen der religiösen Bedeutung der Antike wird Hölderlin zunehmend von den Zeitgenossen unterscheiden, für die die Antike nur ein Bildungserlebnis war. Für Hölderlin wurde sie zur Religion,
schreibt Rüdiger Safranski. Er zitiert Hölderlin aus einem Brief an seinen Kommilitonen Christian Ludwig Neufer, in dem er 1793 zum ersten Mal über seine Götterstunden sinniert.
Wo ich aus dem Schoße der beseligenden Natur oder aus dem Platanenhaine am Ilissus zurückkehre, wo ich unter Schülern Platons hinlagerte, dem Fluge des Herrlichen nachsah, wie er die dunklen Fernen der Urwelt durchstreift oder schwindelnd ihm folgte in die Tiefe der Tiefen, in die entlegensten Enden des Geisteslandes, wo die Seele der Welt ihr Leben versendet, in die tausend Pulse der Natur.
Hölderlin geht es, anders als den Romantikern, nicht mehr um den Menschen, sondern um das Menschengeschlecht, wie er in einem Brief an seinen Bruder bekennt. Er möchte, heißt es darin, ins Allgemeine wirken. Doch schon früh zeichnet sich ab, dass Hölderlin sich von der Philosophie bei diesem Projekt eher wenig erhofft. Er wendet sich ab. Sein Freund Neufer warnt ihn davor, die abstrakten Ideen der Philosophie ins Gewand der Dichtkunst zu hüllen. Doch es ist zu spät. Hölderlin wird sein ganzes Hoffen, Sehnen, Denken und Fühlen in den Dienst seiner Sprachkunst stellen.
Göttliches Feuer auch treibet, bei Tag und bei Nacht, aufzubrechen. So komm, dass wir das Offene schauen, dass ein eigenes wir suchen, soweit es auch ist.
Umso mehr, als seine revolutionären Hoffnungen von den Entwicklungen in Frankreich zunehmend enttäuscht werden. Von Hölderlin stammt der später von Schiller popularisierte Gedanke einer deutschen Kulturnation. In einem Brief erklärt Hölderlin:
Je stiller ein Staat aufwächst, umso herrlicher wird er, wenn er zur Reife kommt. Deutschland ist still, bescheiden, es wird viel gedacht, viel gearbeitet und große Bewegungen sind in den Herzen der Jugend. Viel Bildung und noch unendlich mehr. Bildsamer Stoff.
Karl-Heinz Ott merkt dazu an:
In unendlicher Weise leben solche Visionen auch im Denken von Nietzsche, Heidegger, Adorno und Derrida fort. Dass diese Visionen reichlich abstrakt bleiben, kann ihnen nur zum Vorteil gereichen. Schließlich müsste alles Konkrete wieder auf Regeln hinauslaufen, die das alte Spiel von Gesetz und Bestrafung fortsetzen. Weder bei Nietzsche erfahren wir, wie ein dionysisches Leben tatsächlich aussieht, noch kann uns Heidegger im Einzelnen erklären, wie eine Welt aussieht, in der nicht mehr der Mensch spricht, sondern die Sprache des Seins. Auch Adorno weiß nicht genau zu sagen, wie man sich eine Gesellschaft vorzustellen hat, in der es keinerlei Hierarchie mehr gibt zwischen Einzelnem und Allgemeinem, wie er es in großer Kunst vorzufinden meint. Ebenso wenig weiß Derrida einen gangbaren Weg in eine Welt, die vor Differenz birst und dennoch nicht zerfällt.
Vor allem an Heidegger zeigt Ott, in welche realpolitischen Abgründe ein Kokettieren mit Hölderlins Entrücktheitsemphase führen kann. Mit Hölderlin renne Heidegger gegen ein Denken an, das die Erde in eine technologische Hölle verwandelt habe. Zur Heimat könne sie erst wieder werden, wenn der Mensch sich nicht mehr zu einem Wesen überhöhe, das sich die Erde im biblischen Sinne unterwerfe.
Er muss sich wieder ins Sein hineinverwoben fühlen. In ein Sein, das Heidegger im Anschluss an Hölderlin mit Y schreibt. Dieses Sein besteht aus einem Geviert, in dem Götter und Menschen, Erde und Himmel schicksalhaft miteinander verfugt sind.
Dabei zielt Heidegger keineswegs auf einen philosophischen Universalismus. Die Rückkehr zum Unverstellten kann ihm zufolge ausschließlich von den Deutschen geleistet werden. Die Franzosen haben dafür zu wenig Tiefe, die Engländer zu viel Pragmatismus und die Juden scheiden aufgrund ihrer notorischen Heimatlosigkeit aus. Die nationalsozialistische Ideologie schien Heidegger ein paar Jahre lang die ideale Rampe ins Reich der Titanen. Als ihn Hitler enttäuscht, wechselt er über zu Hölderlin. Rüdiger Safranski vertritt die These von der politischen Entlastungsfunktion des Literarischen.
Hölderlins empathische Rede vom Offenen hat Heidegger bezaubert und sie hat ihm wirklich geholfen, dem Bann der nationalsozialistischen Ideologie zu entrinnen. Denn das Volk, von dem Heidegger zwar weiterhin spricht, ist nun aber nicht mehr das Völkische, sondern das Volk Hölderlins.
Noch in den 50ern lässt sich Heidegger in einem Interview jenen erstaunlichen Satz entlocken: Wer groß denkt, muss groß irren. Mit Hölderlin haben auch nach dem Krieg viele gedacht und geirrt. Galt er zunächst als raunender Mystagoge, fand in den 60er Jahren allmählich seine Häutung zum Marxisten statt. Vor allem Pierre Berthaud, der die These vom vorgetäuschten Wahnsinn populär gemacht hatte, sah in Hölderlin den verhinderten Jakobiner. Aber auch Heiner Müller, Wolf Biermann, Peter Weiß, F.C. Delius und viele andere linke Künstler aus BRD wie DDR beziehen sich politisch auf ihn.
Für alle ist Hölderlin eine gebrochene Lichtgestalt, ein von der Gesellschaft Geschundener, einer von uns. In Hölderlin erblickt man sich selbst, in seinem Leiden an den Verhältnissen, in seiner Klage über die beschissenen Zustände. Nicht Hölderlin war krank, ganz im Gegenteil, die Gesellschaft war krank, sie hat ihn zerstört.
In einem wunderbar schwungvollen Parcours nimmt Karl-Heinz Ott alle Fäden der jüngeren Geistesgeschichte auf, die irgendwie zu Hölderlin führen. Von Foucault, der den Wahnsinnigen zur politischen Widerstandsfigur stilisierte, über den Ägyptologen Jan Assmann, der von der Gewaltförmigkeit der monotheistischen Religion und der Toleranz des Polytheismus ausgeht. Bis hin zu dem Linguisten Roman Jakobson, der 1971 zusammen mit Grete Lübbe-Drothuis eine halbparanoide Gedichtinterpretation vorlegt. Die Tatsache, dass Hölderlin seine späten Gedichte mit Pseudonym ausgewiesen hat, wahlweise mit Scardanelli, ist der Ausgangspunkt ihrer Überlegungen.
Am Ende läuft alles auf die Behauptung hinaus, dass mit Scardanelli Molières Scannarell gemeint ist, der Diener von Don Juan. Um zu dieser Erkenntnis zu gelangen, präsentieren Jakobson und Lübbe-Grothuis allerlei Statistiken und Tabellen, mit denen sie diverse Vokal- und Silbensymmetrien, Diphthongverteilungen, Subjekt-Prädikat-Beziehungen, Nomina-Partizipien und Possessiva auswerten. Es ist viel von Syntax die Rede und von Segmenten, Strukturen, Proportionen, Objekten. Im Grunde versteht man wenig, hat aber das Gefühl, an einer Entzifferungsaktion teilzunehmen, die sich scientifisch gibt. Man entdeckt ein kompliziertes Netz aus Anspielungen und Interferenzen, wird aber den Gedanken nicht los, dass Hölderlin weder etwas mit Molière am Hut gehabt hat, noch sonst etwas mit all dem, was dort behauptet wird.
Und was bleibt von dieser Dichtung, die seit mehr als 200 Jahren so viel Unruhe in den Gemütern gestiftet hat? Auch hierauf hat Karl-Heinz Ott eine so schlichte wie versöhnliche Antwort.
Über Orests Wahnsinnsmonolog aus Goethes Iphigenie sagt Schiller: Er durchströme uns mit einer höheren Art von Wollust. Mehr kann Dichtung nicht leisten, mehr kann man von ihr nicht verlangen. Vielleicht sollte man es auch bei Hölderlin dabei belassen, gerade bei ihm. Vielleicht sollte man seine geschichtsmythischen Visionen als das nehmen, was sie für ihn selbst sind, poetische Antriebskraft.
Mit Safranskis neuer Hölderlin-Biografie und Otts Essay zur Geschichte seiner Denkfiguren ist uns ein bedeutender Dichter wieder etwas näher gerückt. Was beide Bücher nicht liefern, ist eine lustvolle Auseinandersetzung mit den Gedichten selbst, mit ihrer Sprachmusik, den Rhythmen, dem Spiel mit Versformen und Motivketten. Das kann man zwar durch Selbststudium ausgleichen, dabei sollte man aber nicht vergessen, Hölderlin ist nicht nur uns fremd geworden, er war schon den meisten seiner Zeitgenossen ein Rätsel. Safranski zitiert Hölderlin zwar, aber er hält sich fern von jeglicher Werkanalyse. Seine biografische Annäherung dient damit nicht unbedingt dem Verständnis des Werks. Vielmehr scheint es so, das Werk dient der Intention des Biografen. Das ist bei aller Hölderlin-Betrachtung und durchaus auch Verehrung der Wermutstropfen bei der Lektüre. Hier könnte ein drittes Buch zum bevorstehenden Hölderlin-Jubiläum, das im kommenden Jahr begangen wird, einiges gut machen.
Meint Katharina Teutsch, die Rüdiger Safranskis Biografie Hölderlin, komm ins offene Freund, als unser Buch der Woche hier im Deutschlandfunk vorstellte. Erschienen im Münchner Hansa Verlag, 336 Seiten, kosten 28 Euro. Und dies unter besonderer Berücksichtigung von Karl-Heinz Otz im selben Verlag erschienenem Buch Hölderlins Geister, 240 Seiten, 22 Euro. Und das war der sonntägliche Büchermarkt hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon verabschiedet sich Hubert Winkels.